Herzlich willkommen zum Mittwochs-Podcast über die Apostelgeschichte. Wir sind ja unterdessen schon voll drin in dem Buch und ich hoffe, dass ihr immer noch Spass habt am Lesen. Das letzte Mal habe ich über Pfingsten geredet und darüber, wie nach dem Ereignis die Gemeinde in Jerusalem schnell grösser geworden ist. In den Kapiteln 3 bis 9 geht es darum, dass die junge Gemeinde sich Widerstand ausgesetzt sieht und wie es schließlich dazu kommt, dass sich die Kirche über Jerusalem ausbreitet. Der Widerstand kommt zuerst mal aus dem Hohen Rat, vor allem von den Sadduzäern. Das ist eine Gruppierung im Hohen Rat, die nicht an die Auferstehung nach dem Tod glaubt. Und für die ist es natürlich besonders anstößig, dass es da Leute gibt, die predigen, dass der Jesus von den Toten auferstanden ist. Nachdem der Petrus in Kapitel 3 den Gelähmten geheilt hat, wird er und der Johannes von dem Hohen Rat verhört. Und der Lukas hat da etwas ganz Spannendes gemacht. Die Situation der Apostel ist ja eigentlich ähnlich wie die Situation von Jesus. Sie haben Menschen geheilt und predigt und viele Leute haben sich überzeugen von ihnen. Und in beiden Fällen hat der Hohe Rat nach einem Anklagepunkt gesucht und eigentlich nicht wirklich einen gefunden. Darum sind sie das mal auch sehr zögerlich, weil sie Angst haben, dass das Volk, also die Bewohner von Jerusalem, sich könnten gegen den Hohe Rat stellen. Weil die Apostel und die junge Gemeinde ist ja sehr beliebt eigentlich und die Leute hören ihnen gerne zu und sind begeistert, dass da so viele Wunder passieren. Wie beim Jesus wäre jetzt auch da der Hohe Rat auf ein Todesurteil der Römer angewiesen, wenn sie die Apostel würden wollen, aus dem Weg schaffen. Und was mir durch den Kopf gegangen ist, als ich die Passage gelesen habe mit all diesen Verhören, ist gewesen, wenn jetzt der Hohe Rat die Menschen hätte können zum Tod verurteilen, dann wäre die ganze Bewegung vielleicht einfach wieder verschwunden. Und das trifft sich eigentlich ganz gut mit dem, was der Autor uns da will sagen. Nicht nur ist die Verfolgung der Jesus-Nachfolger sozusagen vorprogrammiert, sondern dass die Bewegung so erfolgreich war, ist einzig und allein Gott zu verdanken, weil er es so will. Darum setzt sich zum Beispiel auch der Gamaliel für die Apostel ein. Es ist eben der Wille von Gott, dass seine Gemeinde wächst. Und mitten zwischen diesen Verhören ist noch die Geschichte mit den Leuten, die ihre Grundstücke verkaufen. Dort ist der Barnabas als ein positives Beispiel und der Hananias und Sapphira als ein negatives. Über die Stelle hat ja der Cedric am Sonntag schon etwas gesagt. Ich muss darum da nicht mehr zu viel darüber sagen. Aber ich glaube, der Grund, warum die Stelle genau da steht, ist zum zeigen, dass eben die christliche Gemeinde muss zusammenheben und wie es ein paar Mal heisst, ein Herz und eine Seele soll sein, damit sie die Anfindungen, die sie da erleben, können durchstehen. Und da kann es nicht sein, dass irgendjemand versucht, es im eigenen Vorteil die anderen zu hintergehen. Das schnelle Wachstum der Gemeinde ist ja auch mit Problemen verbunden. Und es gibt Konflikte, besonders zwischen den Juden, die vorher gar nicht in Israel gewohnt haben, also aus den umliegenden Gebieten kommen, und den einheimischen Juden. Und da kommen die sieben Männer ins Spiel, die sozusagen für die Administration zuständig sind. Es bildet sich da schon eine erste Ämterstruktur eigentlich und es werden Aufgaben verteilt in dieser jungen Gemeinde. Und der Stephanus, das ist einer von denen, der auch für das zuständig ist, und er predigt offenbar auch. Das ist eigentlich nicht seine Hauptaufgabe, aber er scheint da sehr gut drin zu sein. Die Predigt vom Stephanus ist ja eigentlich einfach eine Zusammenfassung vom Alten Testament oder auf jeden Fall von dem, was der Autor für wichtig hält. Auch bei ihm gibt es wieder einen Prozess, so wie damals beim Jesus, und er holt dann einfach aus und erzählt die Geschichte vom Volk Israel. Vor allem der zweite Teil der Predigt ist aber für seine Situation ganz aktuell. Er erzählt davon, wie sich das Volk gegen den Propheten von Gott aufgelehnt hat. Und ein Anklagepunkt war ja, er habe vom Tempel gesagt, dass er zerstört werde. Auf das erwidert er, dass Gott gar nicht an einem irdischen Ort wohne. Und am Schluss klagt er die Umstehenden ganz direkt an, dass sie genauso sagen wie ihre Vorfahren, die die Propheten verfolgt und sich Gott widersetzt haben. Das macht die Umstehenden schon mal mega hässig. Aber wo der Stephanus dann sagt, er sehe den Jesus, wie er an der Seite von Gott steht, also sozusagen parat zum Zurückkommen auf die Erde, da wird er ohne Prozess von einer hässigen, aufgewühlten Menge gesteinigt. Es ist eigentlich ein Mord, der da begangen wird. Es ist nicht eine faire Verhandlung. Zwei Sachen fallen bei dieser Episode auf. Erstens hat es wieder mal ganz viel Bezug zum Alten Testament. Es werden nicht nur Stellen zitiert und auf die aktuelle Situation angewendet, sondern es hat auch einfach ganz viele Motive, die einem aus dem Alten Testament schon bekannt sind, wenn man es gut kennt. Und das gilt ja für die Apostelgeschichte damals gelesen haben. Und das andere sind Bezüge zum eigenen Evangelium, das der Autor vorher geschrieben hat. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass die letzten Worte vom Stephanus ganz ähnlich tönen wie die letzten Worte vom Jesus am Kreuz. Und ich habe ja schon gesagt, dass die Prozesse, die da der Apostel gemacht werden, auch an den Prozess vom Jesus erinnern. Was der Autor mit dem will sagen, ist, dass die Menschen, die dem Jesus jetzt nachfolgen, ein ähnliches Schicksal erleben wie er. So ein nach dem Motto, man soll sein eigenes Kreuz auf sich nehmen. Beim Tod von Stephanus wird auch ganz geschickt ein neuer Hauptprotagonist von der Apostelgeschichte eingeführt, der Pharisäer Saulus. Er ist der, der die Christen bald blutig wird verfolgen. Aber der Tod ist auch ein Auslöser dafür, dass viele von diesen Christen auswandern nach Samaria. Mit dem erfüllt sich nicht nur ein Teil von dem, was Jesus am Anfang vom Buch gesagt hat, dass sie in Samaria sollen Zeugen sein. Die Menschen, die in Samaria gewohnt haben, sind zwar Juden gewesen, haben aber ein eigenes Heiligtum gehabt auf dem Berg Garizim und sie haben nur die 5 Bücher Mose als heilige Schrift anerkannt. Die Juden, die nicht von denen gekommen sind, haben sie gehasst und nichts mit ihnen zu tun haben. Der Lukas hat auf das ganz eine andere Sicht. Ihr kennt sicher das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Das Gleichnis kommt nicht nur einzig im Lukas-Evangelium vor, es ist dort auch ganz prominent in der Mitte vom Buch platziert. Der Autor hat also schon in seinem Evangelium zu verstehen gegeben, dass Samariter nicht weniger gelten. Nein, es ist sogar dort eigentlich das Paradebeispiel für einen Mensch, der Nächstenliebe übt. Und genau so geht es jetzt auch an Philippus und den Apostel, wo sie dort ankommen. Sie merken, dass die Menschen sich bekehren und den Geist von Gott bekommen und verstehen sofort, dass das auch so soll sein. Sie merken, die sind auch Teil der Gemeinde. Also das Evangelium breitet sich schon ein bisschen weiter aus als nur in Jerusalem. Auch diese Stelle mit dem Philippus und dem äthiopischen Eunuch hat ganz eine ähnliche Funktion. Es ist nicht ganz klar und deutlich, aber recht wahrscheinlich, dass der Mann selber auch ein Jude ist oder zumindest zum Judentum übergewechselt hat. Was seine Taufe so erstaunlich macht, ist, dass Eunuchen, also kastrierte Männer, im Alten Testament nicht Teil der Kultgemeinschaft dürfen sein. Jetzt wird aber da ein Eunuch getauft. Und das ist für den Autor auch ein Zeichen, dass eine neue Zeit angebrochen ist. Jetzt kommen wir nochmal auf den Saulus zurück, der auf dem Weg auf Damaskus eine Erscheinung hat und sich bekehrt. Wir wissen aus den Paulusbriefen, dass der Paulus wirklich ein Pharisäer war und früher die Christen bekämpft hat. Auch er schildert dort, dass Jesus ihm erschienen sei. Der Saulus wird also von jemandem, der die Christen verfolgt, zu jemandem, der selber flüchten muss, weil er Jesus jetzt nachfolgt. Paulus ist übrigens einfach der römische Name für Saulus. Damit schließt sich ein Erzählabschnitt. Es heisst zum Schluss, dass die Kirche wieder Frieden gehabt hat in Judäa. Und damit kommen wir in einen neuen Erzählabschnitt, wo ein Ereignis oder ein Prozess beschrieben wird, wo die Weltgeschichte ganz nachhaltig prägt und verändert hat. Das Christentum geht global. Es fängt an mit dem Petrus, der nach Lydda und nach Joppe geht. Die Ortschaften sind in der Nähe vom heutigen Tel Aviv. Und Joppe heisst heute Jaffa. Es ist ganz ein alter Stadtteil von Tel Aviv und das Haus vom Gerber Simon ist möglicherweise heute sogar noch erhalten. Oder zumindest hat mir das mal ein Tourguide gesagt, als ich dort war. Und auf dem Dach vom Haus von dem Gerber Simon, und Gerber ist übrigens aus jüdischer Sicht ein dreckiger und unreiner Beruf gewesen, weil man mit Urin schafft, da hatte Petrus die Vision, die das Christentum in die ganze Welt bringen soll. Und zwar sieht er ganz viele unreine Tiere und wird aufgefordert, die zu essen. Das geht natürlich überhaupt nicht für jemanden, der jüdisch ist, weil dort gibt es ja ganz genaue Essensgesetze. Was die komische Aufforderung bedeutet, versteht der Petrus aber erst, als er beim Hauptmann Cornelius ist, einem römischen Hauptmann, der zwar an Gott von den Juden glaubt, aber eben doch ein Heid ist. Nur schon sein Haus zu betreten, ist eigentlich ein Tabu für einen Juden. Wo der Cornelius von seiner Vision erzählt, wo da ein Engel im Erscheinen ist und gesagt hat, er soll den Petrus holen, da versteht der Petrus, dass es bei diesen unreinen Tieren nicht ums Essen gegangen ist, sondern um Menschen. Für Gott gibt es nicht reine und unreine Menschen. Und das Evangelium gilt für alle. Nachher gibt es sozusagen ein zweites Pfingsten. Alle im Haus bekommen den Geist von Gott, aber es sind alles Heiden, das mal. Bis jetzt ist die Jesusbewegung einfach ein Teil vom Judentum gewesen. Juden, die an Messias Jesus glauben. Aber jetzt können alle Menschen dazugehören. Und ich möchte auch hervorheben, was für eine unglaubliche literarische Leistung der Lukas da vollbringt. In ein paar wenigen Zielen beschreibt er nicht nur, wie es dazugekommen ist, dass Heiden an Jesus glauben, mit dem Cornelius und den Leuten, die ihm umgeben, sondern er erklärt auch, warum das Gott so hat wollen und warum das gut ist so. Die Bedeutung von dem Prozess kann man nicht unterschätzen. Hätte sich die junge Bewegung nicht dazu entschieden, dass sie auch Heiden das Evangelium predigen wollen, wären wir heute alle nicht Christen. Natürlich hat der Prozess viele Schwierigkeiten mit sich gebracht und das werden wir dann im nächsten Podcast ganz sicher noch sehen. Aber ich lade dich ein, um dir das nochmal vor Augen zu führen. Zu dem Zeitpunkt, wo wir in der Geschichte sind, in der Apostelgeschichte, ist das Christentum eine kleine Sekte am Rand vom Römischen Reich. Und verschiedene kleine Faktoren, die Verfolgung, die sie erlebt haben, persönliche Einstellungen, göttliche Eingebungen, bringen die Bewegung dazu, sich für alle Menschen zu öffnen. Ein kleiner, zufälliger Moment in der Geschichte hat unglaubliche Prozesse in Gang gesetzt. Und ich finde das mega erstaunlich. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.